بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب ممارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 28. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herr der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bezüglich unserer segensreichen Vortragsreihe. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 28. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام الإجابة على مسألة عرضها سائل على المصنف. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فسأله المصنف سؤالين. الأول: عليك أن تسأل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم فتجديد الدين أمره ميسور. بدأ المصنف يعرفنا على القرآن، ثم انتقل بنا إلى المعرفة بالله رب العالمين، والتي تبدأ بأن تعلم أنك عبد وأنك مخلوق. لذا بدأ يتكلم عن الخلق، فتكلم عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تكلم عن خلق آدم على مراحل وأطوار، تكلم على خلق الجنين داخل الرحم على مراحل وأطوار. وكانت لنا وقفة أمام هذه الأطوار في الخلق. لماذا؟ الله عز وجل قادر، قدير، مقتدر، يقول للشيء كن فيكون. فلماذا خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ ما لماذا خلق آدم على أطوار؟ لماذا خلق الجنين داخل الرحم على أطوار؟ كانت الإجابة لكي نتعلم الصبر وعدم العجلة في الأمور، أيضا لكي نتعلم سنة التدرج. وبطبيعة الحال قادنا هذا الباب إلى الحديث عن هذه السنة العظيمة، سنة التدرج. وبدأنا نقف مع دعوة نبينا عليه الصلاة والتسليم ومنهج التدرج، وعلمنا أن مراحل الدعوة كانت على أطوار. كانت هناك المرحلة السابقة للنبوة، وهي مرحلة الإعداد والتهيئة، ثم مرحلة النبوة والدعوة السرية، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، ثم مرحلة الهجرة إلى المدينة، ثم آخر المراحل مرحلة إقامة الدولة بعد الهجرة إلى المدينة. وعلمنا أن إقامة الدولة المسلمة قامت على ركائز، كان منها بناء المسجد، وفصلنا في هذا الباب الركيزة الثانية، الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وما زلنا مع هذه الركيزة العظيمة وبيان منهج الإسلام في توثيق رابطة الأخوة الإيمانية. فذكرنا فيما مضى منهج الإسلام في الحث على الأخوة الإيمانية في قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ثم بدأنا ننتقل إلى السنة المطهرة، وكيف بدأت السنة في مراحل عجيبة للحفاظ على الأخوة الإيمانية. فبدأ التوجيه بداية إلى الأخوة الإيمانية عن طريق الترفع عن الظلم والبعد عن التعدي والبعد عن الشح، وفصلنا في هذا الباب. ثم المرحلة الثانية عن طريق التوجيه إلى هذا الحق، حق الأخوة الإيمانية، بالتنويه عن مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق بين المسلمين، وهذا الذي ما زلنا نقف أمامه، نواصل بعد أن يترجم المترجم.
Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, liebe Geschwister, indem wir erwähnt haben, dass der Autor, und das ist jetzt eine kleine Wiederholung für diejenigen, die diese Unterrichte immer besuchen, die wissen natürlich, was es war, für diejenigen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Der Autor wurde gefragt, beziehungsweise man hat ihm eine Frage gestellt, wie erneuere ich meine Religion, beziehungsweise wie erfrische ich meinen Glauben. So hat der Autor darauf geantwortet, indem er gesagt hat, dass es ausschlaggebend ist, dass du deiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellst, um die Antwort auf diese Fragen zu bekommen von deiner Nefs. Und damit ist natürlich gemeint, dass du dir selbst diese Frage beantwortest, indem du sagst, O Nefs, wie sehr kenne ich Allah? Und ja, Nefs, kenne ich den Koran. Und das haben wir erwähnt, liebe Geschwister. Es würde jetzt zu weit ausholen, jetzt eine komplette Generalwiederholung zu machen. Aber nur mal, um es kurz anzuschneiden. Diese Fragen, wie wir erwähnt haben, sind wichtig. Und die Kenntnis über den Koran bringt einem im Endeffekt dazu, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und wir haben gesagt, dass es fatal und falsch ist, die Aussage, die man heutzutage oft hört, dass man sagt, ich habe Allah mit meinem Verstand erkannt. Vielmehr lässt sich Allah subhanahu wa ta'ala anhand seiner Zeichen erkennen. Einmal die Zeichen der islamischen Gesetzgebung, die wir aus dem Koran entnehmen, und einmal die Zeichen in der Umgebung, in der Umwelt, die jeder von uns wahrnimmt, im Wechsel von Tag und Nacht oder ähnliche Beispiele, indem man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Dann haben wir gesagt, wenn du dazu gekommen bist, die Kenntnis über den Koran zu haben, und nun dazu gekommen bist, Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben, es ist wichtig, dass du dir ebenfalls eine Frage stellst, wenn du dir Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala aneignen möchtest, dass du zuerst mal weißt, wer du bist. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen, ist es wichtig, zuerst mal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und dann wirst du sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, dass du sagst, ich bin ein Geschöpf. Und wenn es ein Geschöpf gibt, dann muss es zwangsläufig einen Schöpfer für dieses Geschöpf geben. Und dieser Schöpfer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wirst du dich ebenfalls fragen, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat. Und dann wirst du merken, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, damit du ihm dienst. Dann, liebe Geschwister, haben wir in Surat al-Mu'minun die Verse erwähnt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Erschaffung von Adam a.s. spricht und über die Nachkommenschaft von Adam und wie Allah subhanahu wa ta'ala all dies erschaffen hat. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dazu in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist. Weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. an diesen verschiedenen Etappen erschaffen? Und weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala die Erschaffung des Menschen, der aus einem Samentropfen entstanden ist und dann aus einem Blutgehängsel, Anhängsel, Fleischklumpen und so weiter und so fort, warum ist es in Anführungszeichen so kompliziert, wenn Allah subhanahu wa ta'ala doch in der Lage ist, dass er zu einer Sache sagt, sei und sie ist, und dann haben wir eine gewaltige Sunna, und wenn wir eine gewaltige Sunna Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist damit nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gemeint, sondern ein natürliches Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, ein göttliches Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt, dass wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala möchte die Menschen damit beibringen, dass bestimmte Dinge in Etappen geschaffen worden sind, und genauso sollte sich der Muslim die Aufgabe nehmen, bestimmte Aufwendungen in seinem Leben, bestimmte Ziele, die er versucht hat zu erreichen, dass er versucht, diese in Etappen zu erreichen. Und so haben wir auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, dass Allah azawajal ihn vorbereitet hat auf die Offenbarung, und dann kam erst die Offenbarung, und dann, wie die Dawah angefangen hat, im Verborgenen, mit den Nahestehenden, dann mit den weiteren Verwandten und Angehörigen, dann die Dawah offenkundig, dann kam die Hijra und so weiter und so fort, bis wir zu dem Zeitpunkt gekommen sind, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten in Al-Medina angekommen sind. Und dann haben wir gesagt, das Erste, womit sie angefangen haben, ist eine Masjid zu bauen, eine Moschee, damit man die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala vollziehen kann und die islamische Brüderlichkeit gestärkt. Und so haben wir in den vergangenen Unterrichten speziell über dieses Thema gesprochen, die islamische Brüderlichkeit unter islamischem Deckmantel, was damit gemeint ist, was die Grundpfeiler einer authentischen, aufrichtigen islamischen Brüderlichkeit ist. Und das ist inshallah genau das, womit wir heute weitermachen werden.
وقفنا في الدرس الماضي أمام حديث الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه تنويه للتكافل في الحقوق بين المسلمين التي ينبغي أن يراعيها المسلم وفي هذا توثيق لرابطة الأخوة الإيمانية الدرس الماضي تكلمنا عن الحسد وأنواع الحسد رأينا منه المحمود ورأينا منه المذموم تكلمنا عن التناجش وخاصة في باب البيع والشراء في هذا اللقاء نواصل فمع قوله عليه الصلاة والتسليم ولا تباغضوا النهي هنا للتحريم نهي للتحريم لأن من قواعد الأصول أن النهي في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم يفيد التحريم ما لم ترد قرينة شرعية من كتاب أو سنة تصرفه من التحريم إلى الكراهة ولا قرينة هنا فالنهي هنا للتحريم فالتباغض بين المسلمين حرام أي إذا وقع التباغض بين مسلم ومسلم يأثم من تسبب في التباغض يأثم من تسبب في التباغض ولكن ينبغي أن نعلم أن التباغض أيضا ينقسم إلى قسمين هناك التباغض المحرم وهناك التباغض المحمود لأن هذه القضية تدخل في قضية الولاء والبراء الولاء والبراء فالمؤمن حقا هو الذي يحب ما يحبه الله ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام وده يسمى الولاء ويبغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى البراء. فمثلا الله عز وجل يحب أهل الإيمان، إذن يجب على كل مسلم أن يحب المؤمنين لإيمانهم. الله عز وجل يحب المحسنين، فيجب على كل مسلم أن يحب كل محسن، سواء كان الإحسان في العبادة، فلان يصلي ويحرص على الصلاة ويحسن في صلاته فأنا أحبه لإحسانه في الصلاة، فلان يحسن في معاملاته للناس فأنا أحبه لإحسانه للناس، فلان يحسن في أقواله فلا تسمع منه إلا الخير، لا يغتاب، لا يسب، لا يقذف، لا يطعن، لا لا لا، تلك المناهج الشرعية لا يقع فيها، فأنا أحبه لإحسانه في القول. الله يحب التوابين، فأنا أحب كل تائب، أحب كل تائب، كل إنسان يقصر ثم يندم ويعتذر أنا أحبه. لماذا؟ لأن الله يحبه، وأنا أحب من يحبهم الله جل في علا، والنبي يحبهم، وأنا أحب من يحبهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده ولا الله عز وجل يحب المتصدقين، وأنا كذلك أحب المتصدقين، وهكذا. واضح؟ إذ أنت تحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله. طيب، الله عز وجل يبغض الكفر وأهله، إذن يجب علي أن أبغض الكفر وأهله. الله عز وجل يبغض الشرك وأهله، يجب علي أن أبغض الشرك وأهله، مع التنبيه أن البغض لما يبغضه الله شيء، والمعاملات في الإنسانية شيء آخر، وده من عدل الإسلام. أنا أبغض فيك الكفر وأبغض فيك الشرك، لكن أعاملك بالإسلام، بالبر وبالقسط وبالعدل، لا أظلم، لا أخون، لا أسيء، لا يصدر مني لك إذاء، وهكذا ما دمت مسالما أو معاهدا أو إلى آخره، تلك الأحكام الشرعية. ولذلك لا يمنع البراء من الشرك وأهله أن نذكر مناقب القوم كانت لهم مناقب، لأن بعض الناس بسبب عدم العلم وعدم الفهم للمنهج تجده يسب ويلعن وا وا وا، ولا يعترف بجميل أبدا، بدعوى إيش؟ البراء. مسكين، نقول أين أنت من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. والنجاشي كان إيه؟ كان نصرانيا، لم يكن مسلما وقتها، فالنبي ذكر منقبته وهو الذي ينزل عليه وحي السماء، خاتم الأنبياء والرسل، ليعلم البشرية أن البراء من الشرك شيء، ومعاملة أهل الشرك شيء آخر. إن كانت فيهم منقبة لابد أن نذكرها، لأن إسلامنا علمنا أن نشكر الجميل وأن نرد الجميل بالجميل، هذا هو الإسلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الحديث: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. احفظوا هذا جيدا، هذا كلام النبي محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى حضرتك إذا لم تشكر الناس على معروفهم وعلى جميلهم ما أديت شكر الله عز وجل، ما أديت شكر الله عز وجل، بل لم يشكر الله فعلك، لأن الجزاء من جنس العمل. الآن أخي الحبيب جاب لي كوباية الشاي، هذا جميل ومعروف، فلابد أن أشكره فأقول له جزاك الله خيرا، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء. طيب هو عمل معروف فلابد أن نكافئه وندعو له بظهر الغيب. ولذلك كثيرا ما أقول أحيانا هناك أعمال يسيرة جدا قد لا تلقي لها أنت الباء وهي من رضوان الله وتصب عليك الحسنات بسببها صبا صبا. مثلا الأخ اللي جاب لي كوباية الشاي، أنا بكون ماشي في الطريق وأذكره بخير وأدعو له بظهر الغيب وغيري كذلك وغيري كذلك. هو عمل إيه؟ جاب كوباية مية وصب عليها الشاي وجاب أدب يقدمها للشيخ. ربما هذه الكوباية تكون سببا في دخوله الجنة وهو لا يدري. لذلك أقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، اوعى تحقر من المعروف شيئا. زبيدة رحمها الله زوجة هارون الرشيد كان لها من الإحسان الكثير والكثير والكثير، يكفيها أنها كانت سببا في مد المياه إلى المسجد الحرام. على الطريق إلى المكة كاملة عملت أبار ماء من مالها الخاص وعملت ما يسمى بساقية زبيدة رحمة الله. ماتت زبيدة رضي الله عنها، تواترت الرؤى من المحيطين بها، ومن بين الرؤى التي تواترت أن أحدهم رآها في المنام في نعمة وفضل، فسألها يا زبيدة كيف أقبلت على ربك؟ قالت غفر الله لي. قال لها أبي ساقية زبيدة؟ قالت لا. فبماذا إذن؟ قالت برقيعات كنت أصليهن في ظلام الليل. رقيعات لم يرها من المخلوقين أحد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت لا تدري أي الأعمال يرفعك عند ربك عز وجل، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فالإسلام يعلمنا أن نشكر الجميع، إذا أي إنسان يسدي لك معروفا لابد أن تشكره حتى وإن كان كافرا. نعم حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان مشركا، حتى وإن كان لا دين له. ما أنت في زمان هتكثر فيما ستجد مثلا واحد ملحد ناشي. دوري معاه إيه؟ إن أنا أوصل له الحق بإيه؟ بالأخلاق بالسلوكيات، أبين له الحق. وذلك أذكر أني قرأت قصة امرأة مسلمة صالحة نحسبها كذلك، كان لها جارة نصرانية كبيرة في السن وكانت مريضة واشتد عليها المرض، وكانت هذه الجارة المسلمة تقوم على خدمتها وتودها. فلما اشتد عليها المرض قالت المسلمة لها في ليلة أود أن أعرض عليك أمرا. قالت تفضلي. قالت نحن نستشفي بالقرآن الكريم، فهل تأذني لي أن أقرأ عليك بعض آيات القرآن بنية الاستشفاء؟ أريد أن أرقيك بالقرآن. طبعا هذا جائز، يجوز أن ترقي غير المسلم بالقرآن. فماذا قالت المرأة المسنة؟ قالت يا ابنتي قبل أن ترقيني بالقرآن ريقي جاف أريد شربة ماء. قالت حالا. فذهبت وجاءت لها بكوب ماء بارد وسقتها. قالت يا ابنتي أريد أن أجلس، فأجلستها. قالت يا ابنتي منذ الصباح لم أذق شيئا من الطعام، أريد لقمة عيش. قالت مهلا. فذهبت وأعدت لها الطعام وجاءت مسرعة وقدمت للمرأة المسنة. أكلت واطمأنت. ثم قالت المرأة المسلمة: الآن أرقيك بآيات القرآن. قالت: يا ابنتي، لقد رأيت القرآن في أخلاقك قبل أن تقرئيه علي. رأيت القرآن في أخلاقك قبل أن تقرئيه علي، وأنا أقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إمتى يكون القرآن واقع حياة إخوة في حياتنا؟ هذا هو السؤال. إذن الإسلام يعلمنا أن نشكر الجميل، يعلمنا أن نكافئ من يصدي إلينا المعروف، وهكذا. يبقى البراء شيء، وذكر مناقب من له مناقب شيء آخر، ولا يتعارض مطلقا مع الولاء والبراء. البراء من الشرك وأهله شيء، وأن نذكر مناقبهم وإحسانهم شيء آخر تماما. القرآن أمرنا بدأ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. القسط يعني العدل، لازم تكون عادل في معاملاتك كلها. إذن عندنا البغض المحمود، أبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه رسول الله، بل مع المسلم نفسه إن كان عاصيا أنا أبغض فيه المعصية، وقد يكون هو في معصيته معذور عند ربه، لكنني مأجور على بغض له حال المعصية. يبقى دي طاعة. يعني مثلا عبد الكريم قائم على معصية الآن، فأنا أبغضه في الحال ده لمعصيته، انتبه معي، يبقى أبغض في إيه؟ المعصية. بغضي ده طاعة، بغضي لمرتكب المعصية طاعة، لكن لا يحملني بغض المعصية على أن أكون عونا للشيطان على أخي. وده ده الآخر. وده شوف أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اختلف يوما مع بعض إخوانه، والاختلاف وارد، فانتظر الناس أن أبا الدرداء سوف يهجر هذا الرجل ولا يكلمه. تاني يوم أبو الدرداء الصحابي الجليل يذهب إلى دار هذا الذي أساء له، ويطرق بابه ويبدأه بالسلام. الله أكبر. الناس تعجبوا وقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ عايزين يضبطوا المنهج أهو، ده تضبيط منهج. قال: ويا نعم ما قال، أبغض عمله ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. هذه ما تنقص الكثير من المسلمين. قد أختلف أنا وعبد الكريم، نعم وده وارد، أختلف، لكن اوعى يا شيخ سيد لما تختلف مع عبد الكريم أخيك تكون عونا للشيطان عليه، فتفجر أنت في الخصومة فتؤدي إلى تنزيق الصلات، وتعين الشيطان على أخيك فربما وقع فيك، وربما كذا وربما كذا. نقول لك: لا، خذه من يده سريعا وابدأ بالسلام، وتذكر حديث النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما. يا ده احنا فهمنا غلط، ده احنا في حياتنا كرامتي زي أنا أروح له. أنا أروح له ليه؟ بس لأنك لست أنت الخير. لو كنت أنت الخير لذهبت إليه، غلبك شيطانك وعندك حظ نفس، وحظ النفس كبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم. مثقال ذرة، نعم، هذا كلام النبوة.
الصحابة خافوا قوي من الحديث ده، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، خافوا ليكون الثوب الجميل من الكبر والنعل الجميل من الكبر. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله جميل يحب الجمال، البس براحتك الثياب الحسنة والبس براحتك النعل الحسنة، ليس هذا من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبول الحق وعدم الانصياع له، بل رده والاعتراض عليه. طب الثانية غمط الناس، وفي الرواية غمص الناس، الغمط والغمص بمعنى التعالي والتفاخر. زي ما انت بتقولها احيانا، يا ارض تهدم عليك ادي مين عبد الكريم ده عشان انا اروح له، ده انا الشيخ. بس انت متكبر يا شيخ، في كبر. انت اللي تروح له اذا كنت انت الخير، واضح؟ وهكذا اخوك المسلم لحمك دمك. اوعى امور الدنيا او سوء التفاهم او مشكلات الماديات او المعاملات تفرق بينكم، اوعى. الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. طب انا هختلف انا عبدالله علي 100 يورو؟ 100 يورو تساوي كم من جناح البعوضة؟ الدنيا دي كلها بما فيها من اموال وثروات لا تساوي عند الله ايش؟ جناح البعوضة. ال 100 يورو ولا ال 1000 يورو تساوي كم في الجناح ده؟ تخليك تفارق اخاك وتختلف معاه وتعمل مشكلة. ها ده في ناس يا اخي بيتخانقوا على كوباية شاي بيورو. كوباية شاي، انا المرة اللي فاتت انا اللي حسيت هو كل مرة يستقطعني كل مرة ايه يورو، جبت له ايس كريم بيورو يا خايب. جيب له انت كل مرة وخد الاجر يا خايب. الكرم ده حاجة عالية قوي عند الله عز وجل. خليك انت دايما الكريم، خليك انت دايما المعطاء. امور كثيرة في حياتنا محتاجة المراجعات، محتاجة العودة للمنهج. يبقى في تباغض محمود، نعم ابغض المعصية، ابغض الشر، ابغض الكفر، ابغض الشرك، مع حسن التعامل مع الدعوة الى الله، مع الأمر بمعروف، مع النهي عن منكر. نعم يا ولدي.
Machen wir weiter, liebe Geschwister, und wir reden nochmal über den Hadith, den wir beim letzten Mal erwähnt haben. Und zwar ist das der Hadith, der überliefert ist bei Imam Muslim, rahimahullah. Der Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, der folgendes überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Yani für diejenigen, die beim letzten Mal da waren, wir haben den Hadith angefangen zu erläutern. Wir erwähnen ihn nochmal zur Wiederholung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der sinngemäßen Übersetzung des Hadithes gesagt hat: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht, hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims. Er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht ist hier im Herzen. Dabei zeigte er dreimal auf seine Brust. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt. Blut, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim haram. Dieser Hadith, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, haben wir beim letzten Mal angeschnitten, und zwar, weil wir über die Wichtigkeit der Brüderlichkeit im Islam gesprochen haben. Deswegen haben wir über diesen Hadith geredet, wenn wir schon bei dem Thema der Brüderlichkeit im Islam sind. Wir haben beim letzten Mal, liebe Geschwister, diesen ersten Teil des Hadithes erläutert, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht. Dies haben wir beim letzten Mal erläutert. Wir machen weiter mit dem Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der nächsten Passage sagt: Und hasst nicht einander. Wie wir erwähnt haben, diese seitlich schneidig aufeinander, haben wir ebenfalls schon erwähnt. Und zwar geht es hierbei darum, dass es guten Hass, guten Neid gibt, wie wir gesagt haben, und dass es schlechten Neid gibt. Wir haben dies auch in den vergangenen Unterrichten näher erläutert. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und hasst einander nicht. Man sollte, und das ist eine wichtige Regel, die man sich merken kann, liebe Geschwister, egal was man im Koran liest, oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Passage sagt, hasst nicht einander, dann ist damit gemeint, yani eine Art des Gebotes. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, hasst nicht einander, dann ist das ein Verbot des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ein Verbot, egal ob es im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommt, ein Verbot ist so lange beständig, bis eine... Ist irgendwas, oder... Gut. Ein Verbot ist so lange beständig, bis eine Ausnahmeregelung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommt. Das heißt, wenn es heißt, hasst nicht einander in der Sunna, dann ist das ein Verbot. Und ein Verbot, Tahrim, bedeutet natürlich, wie es das Wort schon sagt, dass es Haram ist. Und wenn eine Sache Haram ist und man begeht es trotzdem, dann bedeutet das, dass man dafür eine Sünde auferlegt bekommt.
Verboten, ja. Nein. Haram ein Verbot.
Ja, nee, wie gesagt, wenn wir über Tahrim reden und es Haram, dann heißt das für denjenigen, der es macht, dass auf ihn eine Sünde lastet. Nur kurz, um diese Regeln noch etwas näher zu erläutern. Das heißt, egal wo wir ein Verbot sehen, also dieses Verbot bleibt so lange beständig, bis eine Ausnahmeregelung kommt im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was dieses Verbot von Haram zu Makruh bringt. Yani was dieses Verbot lockert und es dazu bringt, dass es eine, in Anführungszeichen, nur eine verpönte Tat ist. Aber solange diese Ausnahmeregelung nicht gekommen ist, bleibt dieses Verbot beständig. Das heißt, derjenige, der diese Tat vollzieht, begeht eine Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch beim Hass, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, hasst einander nicht, auch beim Hass, liebe Geschwister, haben die Gelehrten das unterteilt in den Hass, der verboten ist, und in den Hass, der erlaubt ist. Das heißt, der Hass, der verboten ist, ist den Hass, sage ich mal, der mehr oder weniger geläufig ist untereinander, dass man sich nicht gegenseitig hassen sollte, denn wer dies tut, wie wir gesagt haben, begeht eine Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine gewisse Art des Hasses, was aber erlaubt ist. Und hier sollte man sehr gut aufpassen in dieses Thema als Überschrift, das Lieben und Hassen für Allah ist ein Thema, worüber sehr, sehr viele Personen reden, aber nur wenige so ausführlich darüber reden und es erläutern, wie es eigentlich im Islam ist. Das heißt, wenn ich sage, ich hasse für Allah subhanahu wa ta'ala, dann heißt das nicht, dass ich dieses Hassen, dass das ein allgemeines Hassen ist und dieses Hassen nicht gekoppelt ist an bestimmte Regeln. Sondern wenn wir sagen, das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala deutet darauf hin, wenn ich sage, ich liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann das auch, ist nicht nur eine Person, dass ich diese Person für Allah subhanahu wa ta'ala liebe, sondern auch eine Eigenschaft. Das heißt, wenn ich beispielsweise, und ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass er die Spender liebt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen liebt, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Das heißt, ich als Muslim bin dann beauftragt, auch diese Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Und denjenigen, der diese Tat vollzieht, auch für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Wenn Allah azza wa jalla sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Reumütigen, diejenigen, die immer wieder bereuen. Das heißt, wenn ich dann meinen Bruder sehe, der vielleicht in einer Sünde steckt oder ähnliches, aber er versucht immer wieder dagegen anzukämpfen und er versucht zu bereuen, dann ist das eine Tat, die ich auch für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Und ich liebe in diesem Moment diese Person, weil sie eine Sache tut, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und viele verschiedene andere Dinge, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrhaftigen liebt, dann liebe ich auch die Wahrhaftigen und die Eigenschaft der Wahrhaftigkeit. Aber auch umgekehrt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine gewisse Tat hasst, dann ist es meine Aufgabe als Muslim auch diese Tat zu hassen. Beispielsweise, Allah subhanahu wa ta'ala hasst den Kufr. Dann ist es meine Aufgabe, den Kufr zu hassen und denjenigen, und das ist jetzt das Wichtige, und diejenigen, die den Kufr vollziehen, ebenfalls zu hassen. Aber was heißt das, wenn ich sage, ich hasse den Kufr und ich hasse diejenigen, die den Kufr vollziehen? Das heißt nicht, liebe Geschwister, und sorry, wenn ich das jetzt wirklich detailliert, weil bei manchen ist es ein falsches Verständnis in dieser Hinsicht. Ja? Er sagt dir, du musst die Kuffar hassen und dann raus auf die Straße gehen und hier, er lächelt schon, er weiß, was damit gemeint ist. Ne? Das heißt, wenn wir sagen, das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala, dann heißt das, ich hasse den Kufr, ich hasse das, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt und ich hasse die Personen, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen. Aber das Hassen für Allah ist eine Sache und der muslimische Umgang ist eine andere Sache. Das heißt, wenn ich eine Person sehe, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, ich hasse diese Tat. Und ich hasse diese Person für diese Tat. Aber der Umgang mit dieser Person sollte ein normaler Umgang sein. So wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns auferlegt hat. Und die besten Beispiele darin sind wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn viele Leute, die ein bisschen strange sind in diesem Gebiet und auf diesen Zug gar nicht mehr runterkommen möchten, diese Beweise gar nicht hören möchten. Aber der beste Beweis ist ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Sahaba, als es um sie eng wurde in Mekka, und er schickt sie nach Abyssinien und er hat ihnen gesagt, geht nach Abyssinien, dort ist ein christlicher Herrscher, unter ihm erfährt ihr keine Ungerechtigkeit. Das heißt, ein christlicher Herrscher in dieser Hinsicht, ja, das ist ja schon mal eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas nicht mag, obwohl der Islam durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam hervorgekommen ist, aber er hat ihnen gleichzeitig gesagt, unter ihnen erfährt ihr keine Ungerechtigkeit. Das heißt, da ist kein Widerspruch, wenn ich einen jemanden sehe, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, einen Kafir sehe, der etwas Allah subhanahu wa ta'ala beigesellt, dann ist das kein Widerspruch, wenn ich sage, ich hasse diese Tat und diese Person für diese Tat, aber gleichzeitig ist es mir als Muslim auch geboten und erlaubt, dass ich sage, aber diese Person ist eine wahrhaftige Person oder diese Person ist eine Person, die gerecht ist, diese Person ist eine Person, die ihr Wort hält, diese Person ist eine Person, die pünktlich ist. Yani, versteht ihr, was damit gemeint ist? Es ist kein Widerspruch, wenn ich diese Person für Allah subhanahu wa ta'ala hasse und diese Tat hasse, aber gleichzeitig seine islamische Art und Weise hervorlobe. Und gleichzeitig seine islamische Art und Weise hervorlobe. Und das ist auch das, was wir in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Menschen nicht dankt, der dankt nicht Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier nicht die Ausnahme gemacht, wer den Muslim nicht dankt, der dankt nicht Allah. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier gesagt, wer den Menschen nicht dankt, der dankt nicht Allah. Das heißt, meine Aufgabe als Muslim, auch egal welche Religion diese Person vor mir hat, ist es, wenn er mir etwas Gutes getan hat, dass ich ihm danke. Und natürlich vor allem bei Muslim. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand etwas tut, dann sage ihm, jazakallahu khairan, dann hast du ihm sozusagen die Belohnung in Fülle gegeben. Das heißt, liebe Geschwister, das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala ist ein sehr heikles Thema, aber es ist so ein simples, einfaches Thema, als auch eigentlich ein kompliziertes Thema. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, dann liebe ich die Eigenschaften, ich liebe die Person und ich liebe all das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und ich liebe all das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt. Und ich hasse all das, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Und ich hasse all das, was in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasst. Aber was nicht heißt, dass ich gleichzeitig meinen islamischen Umgang, yani den Mantel ausziehe und mit ihnen umgehe, als wären sie freiwillig oder ähnliches. Das heißt, liebe Geschwister, dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges, dass wir wissen, was es heißt, für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben und für Allah subhanahu wa ta'ala zu hassen. Und dass wir auch yani, aufrichtig sind in dieser Angelegenheit. Dass wir den Menschen danken, wie wir gesagt haben, wenn es ein Nicht-Muslim ist, aber auch wenn es ein Muslim ist, ja, wie der Sheikh das Beispiel erwähnt hat, der Bruder, der den Tee gebracht hat, yani, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bruder das war, aber dass dieser Bruder diesen Tee gebracht hat oder derjenige, der ihn zubereitet hat, oder derjenige, der ihn eingekauft hat und der Moschee gespendet hat, du weißt gar nicht, welche Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltiger ist. Denn der Muslim ist heutzutage oft so eingestellt, dass er die Taten eigentlich verkleinert. Es sind viele Taten, die wir vielleicht sehen oder erleben, aber denen wir gar keinen Wert beimessen. Das heißt, wir sind oft der Meinung, derjenige, der auf seinem Wege Allah subhanahu wa ta'ala alles spendet und alles gegeben hat und alles macht, dass der Gewaltigste ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das weißt du nicht. Wenn er aufrichtig ist, natürlich. Aber es gibt viele kleine Taten, wie wir gesagt haben, derjenige, der das Glas Wasser gebracht hat, der Glas Tee gebracht hat und yani, der Sheikh das getrunken hat und man dankt ihm und er hat zum Wohlfühlen während des Unterrichtes beigetragen und verschiedene andere Dinge. Diese Taten, liebe Geschwister, die sollte man bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht so klein sehen. Denn im Endeffekt, niemand von uns weiß es. Vielleicht derjenige, der diesen Tee gebracht hat, yani, derjenige, der ihn vielleicht gespendet hat hier in der Moschee, derjenige, der ihn gekauft hat von seinem Geld, derjenige, der ihn zubereitet hat, derjenige, der ihn vielleicht Der noch nicht mal weiß, wie man Tee zubereitet, aber der hat ihn von der Küche hierher getragen und hier hingelegt. Yani vielleicht ist der bei Allah subhanahu wa ta'ala, wegen dieser Tat kommt er ins Paradies. Das weiß im Endeffekt nicht. Deswegen sollte man keine Tat als zu klein sehen. Deswegen sollte man keine Tat als zu klein sehen. Zubaydah, radiallahu anha, die Frau von Harun al-Rashid, es wird überliefert, kann es sagt, al-Haramain, Sheikh, oder Masjid al-Nabawi? Al-Haramain, al-Makki, diese Frau von Harun al-Rashid, liebe Geschwister, die hat yani sowas gemacht wie, sie hat Leitungen gemacht sozusagen, damit das Wasser, damit die Leute, die zu Mekka kommen, zum Haram kommen, dass da überall Wasser ist. Ja? Min Bilad al-Sham, Sheikh. عجيب. يعني der Sheikh hat gerade noch mal erwähnt, diese Frau, die hat eine Wasserleitung von ihrem Vermögen gemacht. Ich habe jetzt gedacht, die hat so 50 Meter von der Moschee entfernt gewohnt und dann hat sie da so 3-4 Leitungen verlegt. Aber das Ganze war von Scham, also vom heutigen Syrien, das Gebiet, hat sie Leitungen bis nach Mekka gemacht. Ja? Und dann, als sie verstorben ist, es gibt viele rechtschaffene Menschen, die gesagt haben, dass sie sie im Traum gesehen haben. Und eine davon, yani, das ist jetzt nichts, was, aber yani, das, was die Menschen über sie reden, dass der eine sie gefragt hat, sie im Traum gesehen hat, wie sie belohnt worden ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt stell dir vor, jemand, yani, subhanallah, von Scham nach Mekka, verlegst du mit deinem Vermögen, yani, Leitungen sozusagen, dass überall das Wasser hinkommt. Und dann hat sie jemand gesehen und hat sie gefragt, yani, oh, Zubayda,
Allah yarda alayk.
Allah yarda alayk. Hat sie gefragt, Allah yahfazuk. Hat sie gefragt, yani, oh Zubayda, womit hast du die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen? Oder womit wurde dir vergeben? Und dann, yani, jetzt stell dir das mal vor, jemand von uns macht diese Tat. Man würde direkt sagen, das ist sicher. Yani, der Eintritt ins Paradies wegen dieser Tat, die ist so gewaltig. Und da hat sie einer gefragt, yani, womit hast du die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala erlangt? Und dann hat sie gesagt, mit 2 Gebetseinheiten, die ich in der Nacht gebetet habe, ohne dass mich jemand gesehen hat. Yani, was ich damit sagen will, ist nicht, dass wir die großen Taten als klein sehen. Dass wir sagen, okay, jetzt brauche ich gar keine großen Taten zu machen. Sondern das Verständnis, das rüberkommen soll, ist vielmehr, sehe keine kleine Tat als eine kleine Tat an. Denn du weißt nicht, ob sie im Endeffekt die bringt, die Tat ist, die dich ins Paradies bringt. Das heißt, liebe Geschwister, kommen wir wieder zurück zu dem Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, das Hassen in diesem Moment ist eine Ibadah bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das Hassen in diesem Moment, wie es islamisch gesehen sein soll, ist eine Tat, für die du bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wirst. Aber man sollte wissen, dass man seine Brüder versuchen sollte, an der Hand zu nehmen. Wenn ich jetzt eine Person sehe, die am Sündigen ist, oder er macht egal welche Sünde, yani, wir dürfen nicht diese Art und Weise an uns haben, dass wir diesen Bruder dann verachten, sondern vielmehr sollte es sein, dass ich versuche, diesen Bruder, yani, auch wenn ich diese Tat, egal was er macht, ja, weil der Muslim sollte auch nicht überheblich sein, egal was er macht, yani, vielleicht ist es dein Bruder bei Allah subhanahu wa ta'ala und der macht gerade eine schwere Zeit durch, er sündigt, er macht egal was er gerade macht, yani, sehe das nicht als zu schlimm an. Natürlich, du hast in diesem Moment diese Sünde, egal was er macht, ja, in diesem Moment hast du diese Sünde für Allah subhanahu wa ta'ala. Was aber nicht heißt, dass du diesen Bruder dann anfängst zu vernachlässigen. Denn wenn du ihn vernachlässigst, überlässt du ihn Shaitan. Genauso wie das Geschehen ist, passiert ist bei Abu Darda radiallahu anhu, dass er mit einer Person yani, in Diskussion gekommen ist, weil er diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala gehasst hat und die Menschen gedacht haben, dass er ihn jetzt verachten wird und ihn ignorieren wird und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag ging er zu ihm und hat angeklopft und hat ihn begrüßt. Und dann haben die Menschen gesagt, yani, oh Abu Darda, was machst du in diesem Moment? Er hat gesagt, es ist eine Tat, die ich bei Allah subhanahu wa ta'ala hasse, aber ich überlasse meinen Bruder nicht den Shaitan. Das heißt, wenn du einen Bruder siehst, der gerade sündigt, der eine schwere Zeit durchmacht, der Prüfungen erlebt, und jeder von uns ist schwach, niemand von uns ist jemand, der von sich jetzt behauptet, ich bin stark, mir kann das nicht passieren. Wenn du so denkst, dann wird es dir früher oder später passieren. Denn niemand tut deinen Bruder für eine Sünde yani, bloßstellen oder blamieren, ohne dass er, der wird nicht sterben, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit derselben Art und Weise prüft. Das heißt, wenn du ihn siehst, dann musst du ihn versuchen, an der Hand zu nehmen. Das ist mein Bruder. Er macht eine Sache, die mir nicht gefällt. Ich hasse diese Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber mein Gott, das ist immer noch mein Bruder. Und wenn ich ihn nicht nehme, dann überlasse ich dem Shaitan. Das heißt, will ich für ihn das Gute oder will ich für ihn das Schlechte? Deswegen sollten wir oft unsere Absicht prüfen, wenn wir mit Geschwistern reden, die vielleicht eine schwere Zeit durchmachen oder ähnliches. Manche ignorieren die dann oder reden nicht mit ihm oder wie auch immer. Yani, wenn du das machst, dann ist kontraproduktiv. Dann hast du genau das erreicht, was eigentlich Shaitan mit ihm machen möchte. Sondern, dass er einsam ist, niemanden mehr um sich hat und er voll und ganz bei dem Shaitan ist. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man diese Sache immer vor Augen halten. Und auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani, wenn sich 2 streitig sind miteinander, sollten keine 3 Tage vergehen, ohne dass man diesen Bruder grüßt. Und der Beste von ihnen ist derjenige, der mit dem Salam beginnt. Yani, egal, was zwischen dir und einem Bruder passiert, sei es jetzt, dass ihr euch gestresst hat, gezofft hat oder wie auch immer, man sollte diesen falschen Stolz beiseite legen. Und das ist eine, ich will nicht sagen eine natürliche Veranlagung, aber ich bin mir fast sicher, dass sie jeder von uns hat. Und zwar dieser falsche Stolz. Ich habe ein Problem mit einem anderen Bruder, ich habe Stress mit ihm, er hat yani, angefangen, oder es ist sein Fehler, nicht mein Fehler, aber trotzdem
kann ich nicht über meinen Schatten springen, um hinzugehen, um ihn zu begrüßen, um ihn zu umarmen und so weiter und so fort, weil ich habe diesen falschen Stolz. Ich denke mir, bevor ich hingehe, kommt er zu mir. Der hat den Mist mit mir gebaut, nicht ich. Und das ist, liebe Geschwister, nicht so, wie der Muslim sein sollte. Das ist nicht so, wie der Muslim sein sollte, denn diese Art und Weise von falschem Stolz ist eine Art und Weise des Hochmutes. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird nicht ins Paradies eingehen, wer ein Stäubchen von Hochmut hat. Und dann haben die Sahaba gesagt, o Gesandter Allahs, aber manche von uns lieben es, eine schöne Kleider zu tragen und schöne Schuhe zu tragen. Und das ist natürlich auch so ein Verständnisding. Manche Leute haben das falsche Verständnis, indem sie sagen, wenn sie einen Bruder sehen, der gut gekleidet ist oder ähnliches, dass sie sagen, guck mal, wie hochmütig der ist. Der versucht sich hier mit seinen Klamotten, mit seinen Markenklamotten oder wie auch immer, versucht er sich hervorzuheben. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet und hat gesagt, dass damit nicht die Hochmut gemeint ist, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist schön und er liebt das Schöne. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn man es nicht aus Hochmut macht oder um sich abzuheben, dass der Muslim sich gut kleidet oder ähnliches. Deswegen, liebe Geschwister, abschließend gilt es zu sagen, man sollte sich immer die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten, indem er sagt, die Dunya ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal so viel wert wie der Flügel einer Fliege. Und wenn sie so viel wert wäre, dann hätte der Käfer nichts zu trinken bekommen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn die Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist aber das, was Mut braucht, was Herz braucht, was Glaube braucht, was Wahrhaftigkeit braucht, wenn die Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal so viel wert ist wie der Flügel einer Fliege. Jetzt schau dir mal den Flügel einer Fliege an, wie groß der ist, wie schwer ist dieser Flügel, nichts ist das. Und diese ganze Dunya ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht so viel wert wie dieser Flügel. Das heißt, dein Problem mit deinem Bruder, egal was er dir angetan hat, nimm dir diese Flügel von dieser Fliege und halt es jetzt bildlich vor Augen, diesen Flügel. Und diese ganze Dunya ist so viel wert wie dieser Flügel. Das heißt, die ganze Dunya ist auf diesem Flügel. Wie groß in der Relation gesehen ist das Problem zwischen dir und deinem Bruder mit der ganzen Dunya? Das heißt, wenn beispielsweise ich ihm 100 Euro geliehen habe und er kommt einfach nicht nach. Natürlich ist das keine gute Art und Weise, wenn man sein Wort nicht hält. Der Muslim sollte sein Wort halten. Aber gehen wir davon aus, da ist irgendwas passiert mit 100 Euro, mit 1000 Euro. Wie viel ist 1000 Euro in dieser ganzen Dunya wert? Wie viel sind 1000 Euro? Manche Leute kaufen sich Schuhe für 1000 Euro. Für manche, die würden sich noch nicht mal Schuhe für 1000 Euro kaufen, weil es für die zu günstig ist. Ja? Das heißt, nimm diese 1000 Euro und miss sie mit der gesamten Dunya. Wie viel ist 1000 Euro in dieser gesamten Dunya? Mit den ganzen Hochhäusern, mit den Autos, mit den Klamotten, mit dem Geld und mit dem Gold und so weiter und so fort, mit den Diamanten. Wie viel ist 1000 Euro? Nichts. Das heißt, das Problem zwischen dir und deinem Bruder, bemessen auf dem Flügel einer Fliege, ist ebenfalls nichts. Deswegen sollte man, liebe Geschwister, dem Shaitan keine Möglichkeit lassen, dass er zwischen den Brüdern spaltet. Man sollte zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte dieser Dunya nicht einen größeren Wert geben, als sie eigentlich hat. Und immer wissen, die Brüderlichkeit für Allah subhanahu wa ta'ala, das Lieben und Hassen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesen Taten im Endeffekt so im Paradies vereint, wie er uns hier vereint hat.
أقول كما يقول المؤذن وإنشاءالله نأخذ 10 دقائق بعد النداء حتى نفرغ من تباغض وضوابطه. وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، جاءتها أمها وكانت كافرة وتريد صلتها، فرفعت الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله جاءتني أمي تريد الصلة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نبغض كفرها لكنها لها حق علينا، هي أمك فلابد أن تصليها حتى وإن كانت كافرة، كفرها يحاسبها الله عليه، أما أنت لابد أن تعامليها بالإسلام. ما هي قيمة الإسلام يا إخوة؟ هذا هو الدين. الآن في دول الغرب من الله على فلان ودخل الإسلام، أبوه ليس بمسلم، أمه كذلك، عائلته كذلك، كيف يتصرف؟ يقاطع؟ يبغض؟ الإجابة لا. نبغض الكفر فيهم لكن نحسن معاملتهم. هو أب له مني البر وهي أم لها مني البر، أختي لها مني البر، أخي له مني البر، لابد أن أحسن. هذا هو الإسلام. للأسف بسبب الجهل يبدأ يهجر البيت، يعمل مشاكل ولا يجالسهم بل يقاطعهم، فبالتالي يبغض لهم الإسلام ويصدهم عن سبيل الله. فبدلا من أن يروا منه حسن الخلق فيكون عونا لهم على أن يفكروا في دين الحق، بيكون سبب في إيش؟ في إغلاق جميع الأبواب. بل كثير حتى من بعض الشباب للأسف في عائلة مسلمة لكن فيها نوع تقصير، ربنا من عليه بالاستقامة على المن، بدأ يصلي، بدأ كذا، خلاص يجي يقول لي عم الشيخ والدي تارك للصلاة، ينفع أكل معه؟ تأكل معه؟ طبعا كل معه، وقبل راسه وقبل رجليه وقبل إيديه. مش عايز يأكل مع أبي عشان أبو عاصي تارك للصلاة. مصيبة كبيرة يا إخوة الله. خلل جاء منين الخلل؟ من الجهل، من عدم الفهم، من عدم سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يا ولدي، هو أبوك ما بيصليش، دورك أنت تحببه في الصلاة مش تكرهه أكثر في الصلاة. هيقول أدي لما راح المسجد وبدأ يصلي أو اعتزلنا، ما بيقولش معانا. هو ده الإسلام؟ هي دي الاستقامة؟ بئس الفهم فهمه كانت. أنا أذكر أن امرأة مسنة حكى قصتها أحد الدعاء ممن نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله. يقول جاءته امرأة فوق 70 سنة في المسجد الذي يدرس فيه، وقالت يا شيخ أريد أن أنتقب. 60 سنة. قال لا ليه يا أمي بس، ما أنت حلوة كده بالخمار. ويريد أن يعرف إيه السبب يعني. قلت له أقول لك يا ابني، ابني كان عاق ليا ودايما مجنني في البيت ومبهدلني، من يوم ما عرفكم وجي يصلي معاكم يدخل البيت يقبل ايدي وراسي ودايما تحت رجلي ودايما بيخدمني. حببني يا ابني في اسلامكم ده الجميل، ده حببني في استقامتكم الجميله دي اللي خلت ابني يتحول من النقيض الى النقيض. هو ده الذي نريد يا اخوه، هي دي الاستقامه. استقامه يعني رحمه، استقامه يعني تنظر في من حولك ليصل الخير الذي وصلك اليهم، كيف تحببهم في الإسلام؟ كيف تحببهم في الاستقامة وانت دايما مكشر؟ لا تجالسهم ولا تتكلم معهم. ايه ده؟ ينفع الكلام ده؟ نيشت جود؟ قول له ده نيشت جود. يبقى انت ما تعلمتش يا ابني حاجة خالص. وهي دي المصيبة يا إخوة. وللأسف يرسكون كل شيء في الإسلام. ما هي تعاليم النبي محمد اهي، صليها وان كانت كافره فان كفرها عليها، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم. ما سمعش لهم في المعصيه فقط. ابوك هيامرك بمخالفه المنهج؟ لا، لا اسمع له. ومش معنى لا تسمع تقل ادبك وتعوق، لا، انظر للقران يقول وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس لا، أكمل الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. يا أبي أنا لا أستطيع أن أخالف ربي فلا أسمع لك هنا، لكنك أبي أقبل يدك ورأسك وأكون تحت قدمك، لكن لا أستطيع أن أعصي ربي، لأن المحبة مراتب وأعلى مراتب المحبة محبة ربي عز وجل. بأدب، برفق، مش بسوء أدب. ولذلك قال العلماء
انتبه معي لهذا المعنى الدقيق. إذا اضطر الآباء والأمهات إلى مداراة الابن والحرص في كل كلمة يقولونها أمامه، فهذا الابن عاق. عاق، نخاف نتكلم قدامه وعايزين نختار الكلمة اللي عشان ما نزعلهوش، بس يبقى أنت عاق. لأنك لو ابن من أبناء البررة، الأب يتكلم براحته قدامك ويشد عليك براحته قدامك ويعنفك براحته، لأن أب، أنت خليت الأب بيخاف منك. يبقى أنت إيه؟ مين فيكم الأب، أنت ولا هو؟ أنا لا أدري. مصيبة كبيرة صح؟ خلاص بقيت ند لأبيك. ودي الآفة يا إخوة، كم قطعنا من صلات باسم الالتزام. التزام، ده القرآن يقول يا أخي، افهم بس كده، شوف مقصد بعثة النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبق الآية دي، مش النبي أسوة؟ فين الرحمة بقى؟ الرحمة أنك تهجر أبيك، أباك وأمك، هي دي رحمة؟ دي نقمة يا ابني، مش رحمة، ده شقاء. واضح؟ المفترض أن أنت تدخل بيتك برحمة، تعامل أهلك برحمة حتى يصلهم هذا المنهج القويم. تبقى داعية بأخلاقك بسمتك. يبقى أنا عندي بغض محمود، أبغض المعصية، نعم، وده اللي كثيرا أقوله يا ودي عبد الكريم، أنا أزعل عليك لكن ما أزعلش منك، وفارق بين عليك ومنك. لما اشوفك تبعد ازعل عليك وشد عليك، لكن انت ابني مش ممكن ازعل منك ابدا. وصلت دي؟ امتى يكون كلنا نزعل على بعض وما نزعلش من بعض؟ هي دي القضيه، هي دي قضيه الايمان يا اخوه. يبقى انا ابغض المخالفه، نعم، وماجور على ذلك. ابغض معصيتك، نعم، وماجور على ذلك، واحاول ان انا انهاك ووصل لك الخير، ما سيبكش. مش افرح ان انت مخالف وانا ببغاضك عشان انت مخالف، لا. طب انا فين دوري؟ فين المناصحة؟ فين قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ قضية خطيرة جدا، لازم نتعلم، لازم نفهم إسلامنا صح من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنه. انظر إلى الفاروق عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه أرضاه. شوف الضابط الشرعي يقول في أثر هام لابد أن ننتبه له، يقول إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، انتقل لرفيق الأعلى عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. على إيه؟ على الشر، على المعصية، على المخالفة. صرائركم بينكم وبين ربكم جل وعلا. ده ضابط، لما اشوف منك معصية هبغض فيك المعصية وابغضك للمعصية دي. طب ابغضك وخلاص عشان بتعصى؟ لا، فين دوري بقى؟ ان انا اخذ على يدك ورهبك من المخالفة واناصحك وادعوك للخير واصبر عليك وادعو لك بظهر الغيب لاني خايف عليك، مش افرح ان انت خلفت. هو صاحبك ونضحك مبسوطين. مبسوط ليه؟ علشان اخوك المسلم في مشكله، في كرب، في هم، في ضنك بسبب المعصيه والاعراض عن المنهج. امال انت دورك فين؟ يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى لازم اخذ بيدك. يبقى البغض يحمل لما يكون لله رب العالمين. وفي عندنا البغض المذموم بقى يا إخوة، إنك تبغض مسلمة من أجل دنيا أو من أجل سوء تفاهم أو من أجل كلمة أو من أجل معاملة اشتد فيها، ده بغض محرم. وهو ده اللي النبي قال فيه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن هكذا ينقسم البغض إلى قسمين: بغض يحمد لما يكون لله عز وجل وفي الله بضوابط الشرع، وبغض يحرم وده لما يكون بينك وبين المسلم لسوء تفاهم أو لدنيا أو معاملة أو إلى آخره، فهذا يذم صاحبه ويأثم صاحبه لأنه يؤدي إلى قطع الصلات وتفرق الأمة. والله تعالى يحذرنا من الفرقة فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع تلك القيم الإيمانية التي فيها سلامة المجتمعات والأفراد وفيها توثيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين.
So erwähnen wir zum Abschluss des Vortrags, liebe Geschwister, noch kurz ein, zwei Beispiele bezüglich dessen, wie das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala sein soll. Es wird überliefert, dass Asma, die Tochter von Abu Bakr, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn anlassen, dass ihre Mutter zu ihr gekommen ist und sie besuchen wollte, um die Familienbande, um die Verwandtschaftsbande aufrecht zu erhalten. Und als sie von ihr besucht wurde, und ihre Mutter war ja zu dieser Zeit eine Nicht-Muslima, dann hat sie diese Angelegenheit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhoben und ihm gesagt: O Gesandter Allahs, meine Mutter möchte mich besuchen und die Verwandtschaftsbande aufrecht erhalten. Was soll ich tun? Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt: Pflege deine Verwandtschaftsbande. Der Kufr ist eine Tat, welche auf ihr lastet. Sie wird dafür zur Rechenschaft gezogen und du tust die Verwandtschaftsbande aufrecht erhalten. Und das, liebe Geschwister, zeigt, wie man mit Familienangehörigen umgehen sollte, die yani nicht auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala sind. Sei es jetzt, dass sie keine Muslime sind oder sei es jetzt, dass sie nicht praktizierende Muslime sind. Denn traurigerweise ist es heutzutage auch so weit gekommen, dass beispielsweise vor allem wir hier, die in westlichen, in europäischen Ländern leben, dass vielleicht der ein oder andere zum Islam findet, zum Islam konvertiert, ja, der vorher komplett nicht Muslim war, konvertiert zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala und nimmt den Islam an, und dann fängt er an, seine Eltern abzustoßen. Und das ist ja keine korrekte Art und Weise. Denn man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Wahrlich, ihr hattet im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, die auf Allah und den jüngsten Tag hoffen. Das heißt, der Muslim hat die Aufgabe, sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild zu nehmen. Und gleichzeitig sagt aber auch Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Und wir haben dich wahrlich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Das heißt, wenn ich als oder ein Tipp an jeden Konvertierten, der den Islam angenommen hat, gehe oder versuche, und das ist ja die Mammutaufgabe bei dieser Angelegenheit, versuche nach deiner Konvertierung zum Islam noch besser zu deinen Eltern zu sein, als du vorher gewesen bist, damit die auch diesen Unterschied merken. Was bringt das, wenn du hingehst und sagst: Ja, Mutter, hör mal, ich bin konvertiert, und dann im gleichen Moment aber bringst du ein Verhalten an den Tag, was die Mutter dazu bringt, dass sie dich und die Religion komplett hassen tut. Und das ist ja keine gute Art und Weise. Deine Mutter oder dein Vater oder wie auch immer, deine Geschwister nach deiner Konvertierung zum Islam, sollen die merken, die sollen sagen: Was stimmt mit dem nicht? Was hat ihn dazu gebracht? Der war in der Angelegenheit so schlecht und der hat das so schlecht gemacht und er hat nicht aufgeräumt. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Sie ziehen ein und auf einmal, wie so eine Graddrehung, auf einmal ist er so ein Traumjunge geworden. Er ehrt seine Eltern, respektiert seine Geschwister, hilft zu Hause mit und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was wir machen sollten. Ja? Und das gilt nicht nur für die Konvertierten, das gilt auch für uns geborene Muslime. Ja, jeder von uns hat auch diese Phase, oder die meisten von uns haben diese Phase durchgemacht. Der hat ja nicht, oder ich sag mal bei vielen, natürlich nicht bei allen, die haben nicht zu Hause das Praktizieren gelernt. Und das ist oft so. Und ich sehe viele Geschwister, bei denen ich weiß, dass es so ist. Ja, sie haben nicht, das Praktizieren haben sie nicht zu Hause gelernt. Vielleicht gab es früher mal den einen oder anderen Unterricht, den man nicht als zu klein sehen möchte. Aber die meisten haben vielleicht mit Brüdern angefangen zu praktizieren, in der Moschee oder ähnliches. Die kennen das von zu Hause gar nicht. Ja, fünfmal am Tag beten und so weiter und so fort. Und dann fängt er an zu praktizieren und er sieht seine Eltern
als wären sie, yani, subhanallah, ein so schlechtes Benehmen. Der sieht sich hier und seine Eltern sind irgendwo, nur weil sie vielleicht nicht praktizieren, sieht er sie so als Schmutz der Gesellschaft an oder ich weiß ja nicht, als was er sie sieht. Aber das ist traurig. Ja, guck mal, dein Vater vielleicht, wie du ihn nennen möchtest, der nur auf dem Papier Muslim ist, oder wie du ihn nennen möchtest, der nur einen muslimischen Namen hat, oder wie du ihn nennen möchtest, der nur mit der Zunge Muslim ist, das ist immer noch dein Vater. Ganz egal, was er dir getan hat oder was er dir nicht getan hat. Ja, du hast vielleicht jetzt angefangen zu praktizieren, aber vergiss nicht, wer deine Eltern sind. Und das sehen wir im Beispiel von Ibrahim a.s., als er mit seinem Vater geredet hat. Yani, er erwähnt das Wort ja abati, yani nicht, oh Vater, ja, oder irgendwie so grob, oh Vater oder was weiß ich was, verstehst du? Sondern ja abati ist so eine, ich will es mal so ausdrücken, eine Verniedlichkeitsform von oh Väterchen. Ja, das zeigt schon, niemand von uns, der Stress mit seinem Papa hat, geht hin und sagt, oh Väterchen, oder verstehst du, was damit gemeint ist? Das macht nur jemand, der ein warmes Herz hat, der in Güte mit seinen Eltern umgeht oder mit seiner Mutter. Aber heutzutage sehen wir, der hat angefangen zu praktizieren, der hat angefangen zu beten, der hat angefangen das. Wie weit ist er? Anstatt dass er sagt, okay, jetzt muss ich Da'wah mit meinen Eltern machen und so weiter und so fort, sitzt er sich mit denen nicht an einen Tisch. Warum? Mein Vater betet nicht 5-mal am Tag, also ist er eigentlich ein Kafir, deswegen darf ich nicht mit ihm sitzen. Wir lachen. Aber wie viele kennen wir, bei denen das wirklich so ist? Ja, und was ist das? Ja, nee, die Weisheit nicht gerade mit Löffeln, die Weisheit mit einem Sieb hat er sie bekommen. Ja, das heißt, liebe Geschwister, der Praktizierende, als auch der Konvertierte, als auch der neue Praktizierende. Was bringt dir das Praktizieren auf dem Wege Allahs, wenn du deine Eltern vernachlässigst? Ja, nee, manche Gelehrten gehen so weit und sagen, derjenige, vor dem seine Eltern nicht normal reden können, ja, nee, vor dem sie sich in Acht nehmen, dass sie beispielsweise sagen, Abdul Karim, der hat jetzt angefangen zu praktizieren, wir müssen uns jetzt, ja, nee, die trauen sich nicht über alles zu reden, die müssen sich in Acht nehmen, denn er nimmt jedes Wort und legt es auf die Goldwaage, den nimmt er in den Islam rein, den nimmt er raus. Die sagen, derjenige, vor dem seine Eltern nicht gelassen reden können, der ist ungehorsam gegenüber seinen Eltern. Das heißt, wer ist im Endeffekt der Vater, wenn dein Vater sich vor dir schämen muss, ob er das jetzt sagt oder nicht, und du sitzt hier mit breiter Brust, wer ist dann der Vater zu Hause? Das heißt, liebe Geschwister, man sollte wissen, das Praktizieren sollte uns eigentlich dazu bringen, dass wir barmherziger werden. Wenn du, der nicht praktiziert hast, nicht gebetet hat, nichts mit der Moschee zu tun hat, auf einmal diesen Weg einschlägst, deine Eltern sollen überrascht von dir sein, aber positiv. Ja, die sollen sich denken, das muss eine Sache sein, die wunderschön ist. Wenn sie selbst den dazu bringen, dass er ein guter Junge wird, dann muss es wahrlich eine Sache sein, die wirklich gut ist. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man auch wissen, das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala sind wichtige Themen. Das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala haben wir erwähnt. Was beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Aussage gemeint ist, indem er sagt, hasst nicht einander, ist, dass du einen Muslim beispielsweise hast, aufgrund der Stellung, die er hat, aufgrund der Stufe in der Gesellschaft, Job oder egal was auch immer, dass du ihn grundlos hasst. Nicht, dass er eine Sünde vollzieht, aber grundloses Hassen. Und wir haben auch darüber geredet, die Geschwister, die wir sehen, die vielleicht in der Sünde stecken, die weit entfernt sind oder ähnliches, man sollte die Hand reichen, versuchen, diese Geschwister herbeizuführen, eine Stütze für sie zu sein, um sie nicht dem Shaitan zu überlassen. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.